Dann eröffne ich hiermit die 98. Sitzung des IFS-Fachausschusses und gebe ohne Umschweife an Frau Kamitz.
Vielen Dank. Das Thema des Talks ist der Cost Implementation Review zu IFRS 10F12. Wir haben aus dem Konsultationspapier noch zwei Fragen offen. Zum einen der letzten Sitzung an der Frage 7 hängen geblieben, einer möglichen Vereinfachung der Regelung zur Einstufung von gemeinsamen Vereinbarungen. Und die Idee, die in der letzten Sitzung geboren wurde, war, eine mögliche Vereinfachung so auszugestalten, dass gemeinsame Vereinbarungen, die in der Rechtsform eines eigenständigen Vehikels strukturiert sind, möglicherweise grundsätzlich erst einmal als Gemeinschaftsunternehmen einzustufen und dann gezielte Rückausnahmen von dieser grundsätzlichen Einstufung als Gemeinschaftsunternehmen vorzusehen, insbesondere für solche Vehikel, bei denen ausschließlich die Joint Venture Partner den Output des Vehikels abnehmen, die in IFRS 11 Textziffer B31 adressiert werden, das als gezielte Rückausnahmen vorzusehen, um die Beurteilung insgesamt zu vereinfachen. Stand der Diskussion an der letzten Sitzung war, dass wir versuchen, aus Anwendungsfällen, die bei den Big Four aufgetreten sind, versuchen einmal zu eruieren, ob eine solche Vereinfachung funktionieren würde oder ob wir grundsätzliche Fehler damit machen würden. Herrn Ganzauge und Herrn Berger einmal in die Organisation reinzuhören, ob wir grundsätzliche Fehler, grundsätzliche Fälle damit übersehen würden. Insofern vielleicht nochmal insgesamt die Frage an den Fachausschuss. Gibt es neue Erkenntnisse hierzu, wenn wir eine solche mögliche Vereinfachung dem ISB vorschlagen würden, ob wir damit grundsätzliche Fehler machen würden?
Das scheint nicht so zu sein, zumindest wehrt sich keiner der Kollegen. Carsten, magst du vielleicht direkt, du hattest ja uns noch etwas zugeleitet, also magst du noch mal kurz vielleicht diesen Punkt ansprechen? Du hast ja Rückmeldung bekommen, insbesondere aus eurer Rechtsabteilung, wenn du da noch mal ganz kurz vielleicht darstellen kannst, was die mitgebracht haben.
Ja, ich meine im Prinzip, wie auch schon andiskutiert, glaube ich, beim letzten Mal, also die Info, die ich bekommen habe nochmal, ist, dass das eben im deutschen Rechtsraum, insbesondere bei eben bei BGB-Gesellschaften bereits ein eigenständiges Vehikel vorliegt. Also das heißt also, dass dieser Fall der typische Fall ist. Ne? Und das wurde ja auch damals, hatten wir im letzten Mal auch schon angesprochen, insbesondere vor dem Hintergrund, liegt dann im deutschen Rechtsraum eine gemeinschaftliche Tätigkeit vor, wenn die Joint Arrangement Partner sich zur Abnahme des gesamten Outputs des Vehikels verpflichtet haben. Also genau der B31-Fall, der eben auch angesprochen worden ist. Das ist eigentlich so die Hauptrückmeldung, die ich da bekommen habe. Das hat sich aber auch nach meinem Kenntnisstand, sage ich mal, eingependelt, ne? Das Thema. Insofern weiß ich nicht, ob es da jetzt größere Probleme gibt. Eigentlich nicht. Es ist ähnlich wie bei den anderen Fällen, die wir diskutiert haben, glaube ich, wo am Anfang vielleicht einige Fragen hochgekommen sind und sich das mittlerweile aber in der Praxis durch entsprechende Auslegung gelöst hat, wann es.
So hatte ich das auch mitgenommen, genau. Von den anderen Kollegen im Fachausschuss noch irgendwelche Ergänzungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Frau Kanitz, dann dürfen Sie weiterschalten.
Ich hätte eine Ergänzung oder eine Frage. Das betrifft tatsächlich eher die Frage, welche Rückausnahmen man definieren müsste. Mir ist aus der Praxis ein Fall in Erinnerung. Das waren Forschungs-Joint-Ventures, wo in einer Phase, in der es noch kein Output produziert wird, wo die Klassifizierung diese Kooperation, die lediglich Kosten produziert hat, ein Cost-Sharing-Agreement vorsah, dass sämtliche Kosten aus diesem Joint-Venture an die Joint-Venture-Partner weiterbelastet werden nach einem festen Schlüssel. Und aufgrund dieser vertraglichen Abrede, also dann anhand des zweiten Punktes, der jetzt hier aufgenannt ist, eben eine Klassifizierung als Joint Operation vorzunehmen war. Das wäre allerdings tatsächlich eher ein Fall, wie man die Rückausnahmen wahrscheinlich abgrenzen muss oder benamsen muss und kein Fehler, den man begehen würde, weil man separate Vehikel als grundsätzlich erstmal als Gemeinschaftsunternehmen vorsehen würde. Das nur vielleicht als Ergänzung.
Wenn ich vielleicht da rückfragen darf, in dem Fall war es ja wahrscheinlich so, dass dieses Vehikel gemeinsames Intellectual Property kreiert hat und ja, das sozusagen dann beiden, ich sag mal, übergeordneten Joint Operators Zustand. Da könnte man wahrscheinlich ja auch argumentieren, dass der gesamte Output dann zwar jetzt kein physischer Output, aber ein immaterieller Output, dass der sozusagen dann den beiden Joint Operators zusteht. Nur so als Gedanke. Von daher wäre das, glaube ich, von der Definition sogar gecovert, wenn man es nicht so eng formuliert.
Also in dem Fall wäre es so gewesen, das Joint Venture war darauf ausgerichtet, tatsächlich etwas zu entwickeln und der Entwicklungsoutput, das Intellectual Property, wäre erstmal ins Gesamthandsvermögen des legalen Vehikels übergegangen, sollte aber langfristig auch dazu dienen, die Ergebnisse auszulizenzieren an Dritte und eben insbesondere eben auch an die Joint Venture Partner, also vornehmlich an die Joint Venture Partner. Von daher, wenn man es weit fasst, ja.
Weitere Anmerkungen, Fragen, Ergänzungen? Einverstanden damit, dass wir die Rückausnahme dann so platzieren, so wie Frau Karnitz es gerade genannt hatte. Die Tatsache, dass das ein einziger Anwendungsfall ist, deutet dann ja vielleicht sogar darauf hin, dass das genauso eine Rückausnahme sein kann. Dann habe ich im Grunde genommen eigentlich eine klare Behandlungsweise. Und der einzige andere Fall, bei dem theoretisch dann diese Rückausnahme sachgerecht sein kann, wäre eben der angesprochene Frau Karnitz. Wir können zumindest mal versuchen, ob wir damit erstmal in die Diskussion gehen können. Wir können das ja dann auch im Wege der öffentlichen Diskussion nochmal ganz gezielt abfragen, um zu sagen, haben wir da irgendwas übersehen. Würde ich vorschlagen, dass wir auf dieser Basis weitermarschieren?
Ja, der letzte verbleibende Punkt ist die Frage 10 Sonstiges. Und da die Frage, ob wir sonstige Anmerkungen haben, die in den Request for Information mit eingehen sollten. Also sonstige Fragen, die jetzt nicht durch vorherige Fragen des ISB bereits abgedeckt sind. Angesprochen wird hier insbesondere auch das Zusammenwirken von IFRS 10 und 11 mit anderen IFRS. Insbesondere wird hier genannt die Bilanzierung von Transaktionen, die den Verkauf eines Tochterunternehmens an einen Kunden beinhalten. Das kommt aus einer vormaligen IFRIC-Diskussion, die zunächst einmal im Wege eines Standard-Settings durch den ISB adressiert werden sollte. Da gab es einen Vorschlag. Das hat es aber nicht in Finalisierung geschafft, dass ein Exposure-Draft daraus entstanden wäre, sondern es ist jetzt in den Pyre wieder mit aufgenommen worden. Und der ISB fragt eben grundsätzlich nach weiteren Themen, insbesondere auch das Zusammenwirken von IFRS 10 und 11 mit anderen IFRS. Was ich aus den vorangegangenen Sitzungen mitgenommen hatte, war einmal der Punkt zu den Rettungserwerben, den wir hier mit aufnehmen wollen und sollen. Und ja, das Zusammenspiel, diese Cross-Cutting-Issues, hatten wir auch schon umfassend diskutiert. Also das wäre die Frage, wo man es reinschreibt, aber das hatten wir grundsätzlich auch schon diskutiert. Die Schnittstelle des Anwendungsbereiches von IFRS 10 und 11 mit anderen IFRS, sei es IFRS 15, IFRS 16, aber eben auch IFRS 32, ganz unterschiedliche Fragestellungen. Frage an Sie, gibt es weitere Themen, an denen wir bislang noch nicht vorbeigekommen sind?
Ich glaube, dieses Corporate Wrapper-Thema hatten wir auch schon in dem Kontext angesprochen, Cross-Cutting-Issues, ich glaube, das ist ja, ansonsten fällt mir jetzt ad hoc auch nichts ein.
Es hätte mir auch auf der Zunge gelegen. Danke, Stefan. Das ist, glaube ich, auch eine gute Verbindung zu dem, was wir ja gerade neulich zurückgeschickt haben, im Hinblick auf die eine Agenda-Entscheidung des IFRIS IC, was diesen Sale und Leaseback da über einen Corporate Wrapper anging. Wir gesagt haben, ihr zieht das Feld von einer falschen Frage auf. Die Frage sollte sein, ob eine leere Hülle das Bilanzierungsergebnis beeinflussen kann oder nicht. Und da wir die Frage jetzt schon einmal allgemein gestellt haben, können wir das hier in der Tat auch sehr, sehr gut nochmal hinbringen und sagen, also das sind jetzt mal exemplarisch Dinge, aber das ganze Thema Corporate Wrapper scheint uns eines zu sein, das man tatsächlich nochmal in Augenschein nehmen sollte. Carsten?
Ja, ich hatte nur gerade überlegt, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, ehrlich gesagt, dass man das umfassend adressiert. Ich glaube nur dieses, man muss halt schauen, wie man das genau formuliert, glaube ich. Ne? Wenn wir so formulieren, ob eine Hülle das Bilanzierungsergebnis sozusagen beeinflusst, da gab es ja sehr, sehr lange Diskussionen auch im Board zu der Frage Substance der Transaction, ne? Was bedeutet das eigentlich? Und wenn ich eine Hülle irgendwo rumpacke, dann vertreten ja einige zumindest die Sichtweise, dass das ja dann irgendeine Substanz haben muss, sonst würde ich das ja nicht machen. Vielleicht hat das steuerliche Gründe oder sonst was. Also was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, ich glaube, die Frage, wann etwas Substanz hat, wird von unterschiedlichen Personen sehr unterschiedlich beantwortet. Insofern müsste man vielleicht da einfach gucken, wie man das genau formuliert. Denn ich glaube, also meine persönliche Auffassung dazu wäre so ein bisschen, naja, es kann ja auch sein, dass etwas Substanz hat. Ja, zum Beispiel, ich mache irgendwas aus steuerlichen Gründen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sich die wirtschaftliche Substanz oder das Accounting signifikant ändern sollte. Ne? Wenn ich etwas aus steuerlichen Gründen zum Beispiel mache oder aus rechtlichen Gründen, Haftungsrisiken oder was auch immer, ja, kann es ja trotzdem sein, dass sich eigentlich die wirtschaftliche Substanz, sag ich mal, nur geringfügig ändert, sodass das Accounting ähnlich bleibt. Das ist so der Punkt, den man, glaube ich, im Blick behalten sollte, wenn man über diese Fragen spricht. Ne?
Stimme ich absolut zu. Ja, stimme ich absolut zu. Ich denke, was man tatsächlich dann trennen müsste, wäre, nehmen wir das Beispiel, es gibt steuerliche Konsequenzen. Dann mag es durchaus sein, dass es vielleicht auch Rückwirkungen auf die Bilanzierung gibt, wenn wir beispielsweise an Steuerlatenzierung denken. Aber die liegt dann eben im Bereich der Latenzierung und nicht im Bereich der abbilden wollen, also der Revenue Recognition oder der Sale and Leaseback, sondern sie liegt dann eben tatsächlich in den Knock-on-Consequences für
latente Steuern. Ne? Man muss halt nur gucken, wie man das, dass man das sozusagen sauber formuliert dann, ne, wenn man darüber spricht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm.
Stefan, sorry, ich hatte...
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt im Prinzip immer, wenn im Prinzip Konflikte entstehen zwischen Standards, die eher formalrechtlich ausgestaltet sind und Standards eher oder und wenn man eher Substance over Form Betrachtung anlegt, dann kommt man hier halt schnell dann in Grenzbereiche. Ja, wenn man jetzt auf an Call-Optionen auf Corporate Wrappers auf Corporate Wrappers denkt und man dann eher über die formalrechtlich ausgestalteten Finanzinstrumente Vorschriften kommt, auf der anderen Seite aber bei der wirtschaftlichen Betrachtungsweise das eigentlich völlig zu negieren wäre. Da hat man ja schon einen gewissen Konflikt und man kann da mit guten Gründen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Von daher ist es auf jeden Fall ein spannendes Feld.
Und ich glaube, dass das Thema der Substance oder der Economic Substance, insbesondere in IAS 32 und Finanzinstrumente Umfeld, ist eines, was hier, glaube ich, ein bisschen at odds mit dem allgemeinen Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise steht. Denn es wird die wirtschaftliche Betrachtungsweise anders definiert. Denn man müsste ansonsten tatsächlich sagen, lege ich den allgemeinen Grundsatz an, dann würde ich bei vielen Einwertungen zum anderen Ergebnis kommen. Nicht? Aber ich glaube, hier gibt es ein Partikularproblem eigentlich, wie wirtschaftliche Betrachtungsweise im Finanzinstrumente-Kontext definiert wird. Und da muss man wahrscheinlich nochmal ran, vielleicht ein Thema für den PIR von IFRS 9. Gut, gibt es weitere Anmerkungen, Vorschläge zur Beantwortung dieser Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Frau Karnitz, dann zurück zu Ihnen.
Ja, dann wäre der zweite Punkt die Themen, die in den Outreach mitzunehmen sind. Die habe ich mal versucht, in einer separaten Sitzungsunterlage einfach aus den Diskussionen, die wir bislang hatten im Fachausschuss, zusammenzufassen. Sehen Sie weitere Themen? Was wäre Ihnen für einen Outreach wichtig, wenn wir gezieltes Feedback einholen wollen zu den bisherigen Diskussionen im Fachausschuss?
Gibt es Meinungen dazu? Keine weiteren Wünsche. Die eine formale Anmerkung von Jens Berger, die hatten wir schon vorab geklärt, die er ja auch im Protokoll angesprochen hat, dass wir die Lösungen tatsächlich als Lösungen darstellen sollten und nicht mit Anführungszeichen den Eindruck vermitteln sollten, dass das in irgendeiner Form Mauscheleien sein. Ich denke, das würden alle mittragen. Wünsche, dann würden wir einfach diesen Stand mal so mitnehmen. Also wir können die Themen, die wir jetzt gerade eben noch kurz genannt haben, also im Hinblick auf die Frage 10 insbesondere mit dem Corporate Wrapper vielleicht noch als Präzisierung mit aufnehmen. Aber ansonsten sehe ich eigentlich nichts weiter. Okay, dann wären wir, glaube ich, soweit durch. Frau Kahnitz, Frage, gibt es noch etwas, was Sie dem Fachausschuss entlocken wollen?
Way forward, nächster Schritt wäre vielleicht tatsächlich dann, da auch schon dran vorbeigekommen heute, vielleicht auch ein erster Entwurf einer Stellungnahme für den Fachausschuss zu entwerfen, dass wir tatsächlich auch über konkrete Formulierungen einmal drüber schauen. Vom Timing her, wir haben noch Zeit bis 10. Mai, geht die Konsultationsfrist. Ich weiß nicht, ob wir das im März schon adressieren wollen, aber auf jeden Fall in einer der nächsten Sitzungen würde ich Ihnen dann eine Stellungnahme vorschlagen, wo wir konkret uns darüber unterhalten können.
Perfekt, super. Dann, glaube ich, können wir diesen Sitzungspunkt abschließen. Ganz herzlichen Dank an Sie für die gute Vorarbeit.